Nochmal, ich habe die Folge nicht gelöscht.
Du überschreibst gerade.
Nein, ich überschreibe. Nee, ich überschreibe gar nicht. Laber mich
das
doch jetzt
ja
nicht
voll. So aus. Hallo?
Nein,
ich brauche Outtakes.
Das Junge, mit unseren Outtakes kannst du einen kompletten Podcast füllen. Und da spreche ich nur von heute. Willkommen zurück zur nächsten Episode von My Life, My Shit Show. Dieses Mal sprechen wir wieder von Narzissmus.
Teil 2,
absolut richtig. Wir haben nämlich in der ersten Folge, wie wir das Ganze hier, das ganze Geschnödel für euch aufgenommen haben, festgestellt, wir haben so viel Material, das kriegen wir gar nicht in einer Stunde unter.
Oh Mann.
Ist ein bisschen traurig.
Ey, ist schon hart. Also dafür, dass wir beide der Meinung sind, das passiert uns nie.
Das war, ja, nö, Quatsch. Wem passiert denn schon, dass er an einen Narzissten oder eine Narzisstin gerät? Ich bitte dich. Also bleib mal im Lack. Ja, uns ist es passiert. Was soll ich euch sagen? Also in der ersten Folge haben wir uns auch schon ausgetauscht über unsere jeweiligen Erfahrungen mit Narzisstinnen beziehungsweise mit Narzissten. Daisy war mit einem verheiratet, hat 4 Jahre lang wacker durchgehalten. Ich habe sie nur gedatet, einmal sehr bewusst, das andere Mal sehr unbewusst. Und dieses unbewusste Dating, das hatten wir beim letzten Mal überhaupt nicht thematisiert.
Richtig, aber
netterweise.
Eine Erkenntnis war dann aber auch zu diesem Zeitpunkt so, wow, schon wieder?
Ja, scheiße. Also, Narzisstinnen und Narzissten gibt es da draußen in meinen Augen sehr viel häufiger, als man es sich zugestehen möchte. Was auch der Grund ist, warum es in der Öffentlichkeit, besonders über Social Media Kanäle, sehr präsent ist mittlerweile. Mhm. Weil Narzisstinnen und Narzissten haben keinen Leidensdruck, nicht im klassischen Sinne. Wenn du eine Depression hast, gehst du zum Arzt, der soll dir das am besten wegmachen. Ich habe immer gesagt bekommen, ja, können Sie mir das wegmachen? Nee, kann ich nicht, aber wir können daran arbeiten, dass es besser wird.
Besser gestern als heute, ne?
Ganz genau. Und das ist aber bei Narzisstinnen und Narzissten nicht so. Deswegen können die gar nicht in der Statistik auftauchen, wenn es darum geht, wie hoch der Anteil von Narzissten ist. Und die meisten berufen sich auf jetzt muss ich allerdings lügen, wie ich damals noch praktiziert habe, war es ein Prozentanteil irgendwie um die 3% an Narzissten. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Anteil sehr viel höher
Hallo,
ist.
Hallo, wer geht denn hin und sagt, hey, ich bin Narzisst,
macht
ich bin stolz
Sau.
Drauf.
Macht keine Sau. Richtig. Das heißt, wer nicht zur Befragung erscheint, kann auch keine Stimme abgeben, dementsprechend wissen wir es schlicht nicht. Das ist was, da ist einfach eine Lücke im System, meiner Meinung nach. Das ist keine professionelle Meinung, das ist lediglich meine subjektive Meinung und Empfindung. Denn ich bin in meinem Leben sehr, sehr häufig über Narzissten oder Narzisstinnen gestolpert, die mich am Anfang extrem einlullen konnten. Und irgendwann habe ich gemerkt, hier stimmt was nicht. Irgendwie ist das fühlt sich nicht wirklich gut an.
Ja, aber in der Regel hast du es ja recht schnell gemerkt.
Das stimmt.
Bis auf die eine.
Ja, bis auf die eine, aber
da brauchtest
auch
da, du ein bisschen Hilfe.
Auch da habe ich es zumindest gemerkt, aber es war mir nicht so offensichtlich wie jetzt bei der ersten. Und wer die erste Folge über Narzissmus verfolgt hat, der weiß von meinem Superdate.
Ansonsten muss er es nochmal anhören.
Ja, müsst ihr leider nochmal reinhören, tut mir leid. Aber ist super interessant.
Tut uns voll leid.
Nee, stimmt nicht, aber ist okay. Und ich weiß, diese erste Dame mit Narzissmus, die ich gedatet habe, da bin ich ja sehenden Auges reingerannt, ne? Volle Möhre in die Kreissäge. Ich habe mich hinterher noch bedankt, dass ich in Häppchen rauskam. Aber das war gewollt.
Hast dich wieder gepflegt.
Genau. Nö, das war jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich war nicht emotional involviert. Das war okay. Du wiederum hast den geheiratet. Also, du hast das ja next level dann einfach.
Ja, wenn ich was mache, mache ich es richtig, oder? Kennt man doch von mir.
Das ist ja das Faszinierende. Ich meine, heute würdest du sagen, dass du heute davon frei bist, dass es, ich meine, du bist heute verheiratet, glücklich verheiratet. Ich kenne einen Mann, der ist auch super, das ist wirklich ein ganz, ganz toller.
Hat sogar mein Papa in die Hochzeitszeitung geschrieben, guck mal, ein normaler Mann.
Oh scheiße, Daisy, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf stolz sein solltest.
Lass mich feiern, bitte.
Okay. Nee, der Andi ist echt ein guter, überhaupt keine Frage. Wenn du jetzt aber rückblickend auf deine ehemalige Beziehung mit dem Narzissten schaust. Und ich weiß, danach folgte ja nochmal so ein Spacko. Ne? Aber das
andere
ist,
Richtung.
Aber das in die andere Richtung nochmal. Ne? Was war so die wichtigste Lektion für dich, die du aus dieser Beziehung gelernt hast? Hat sich deine Sichtweise auf Beziehungen nach dieser Erfahrung geändert?
Also ich sag mal so, es ging kein Weg an meiner Familie vorbei.
Mhm.
Und ich muss aber auch ganz, ganz krass sagen, meine Katze. Entschuldigung.
Und jetzt hast du auch.
Aber die hat so eine Menschenkenntnis gehabt.
Die Katzenlady, wie geil ist das denn? Ja. Direkt noch ein nächstes Klischee.
Natürlich.
Okay, alles klar.
Nein, aber die hatte so ein, ja, es gab einfach Menschen, die wollte sie nicht haben, die durften sie nicht streicheln oder sonst irgendwas. Und ich hatte meinem jetzigen Mann tatsächlich gesagt, also jetzt hast du noch zwei Hünen, das nennt sich meine Familie und meine Katze.
Krass.
Weil ich habe dann tatsächlich, weil das war dann alles danach nur noch Kacke, wo jedes Mal meine Katze weggelaufen ist. Und mich doch teilweise sogar verkratzt hat, weil die absolut nicht in die Nähe dieser Menschen wollte.
Wow.
Wo ich dann einfach gesagt habe, also ich meine, Tieren sagt man ja einen gewissen Sinn zu.
Ja, richtig, stimmt. Ich meine, es gibt auch sau dumme Viecher, so ja. Ist es nicht, aber die meisten können doch schon unterscheiden, wer was Böses im Sinn hat und wer nicht. Richtig. Das kenne ich auch von meinem Labi. So ja. Ist es nicht, ne?
Ja, so kann der auch gut.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwann mal gedacht, so, hey, du hast jetzt so oft in die Scheiße gegriffen, auf Deutsch gesagt, der kannst du, glaube ich, schon mal vertrauen. Weil ich habe ja so ein Grundvertrauen in jeden.
Das stimmt, ja. Also
ich bin ja der Lappi, weißt du?
Ja, ich als Freundin kann das bestätigen. Da bist du leider Gottes
so.
Das
mit diesem Schwanzwedeln und so funktioniert nicht, aber das so treu-doofe Reinklatschen.
Hör auf mit dem Kopfkino. Das mit dem Schwanzwedeln funktioniert nicht. Ich möchte das jetzt unkommentiert lassen.
Lass es. Och Mann.
Ja, jetzt hast du uns beide rausgebracht, danke dafür.
Ja, nee, also ich bin ja der Treu-Doofe vom Dienst.
Ja, das stimmt. Was ja eigentlich aber eine schöne Charaktereigenschaft von dir ist.
Ja, aber deswegen ist meine Fritteuse halt so groß. Und die bringt mich grundlegend meiner Art eigentlich auch immer in irgendwelche Probleme.
Aber es wird jetzt immer knusprig kommen.
Oh, knack, knack, da sind wir ja schon wieder in dem Thema.
Nee, aber es wird wahrscheinlich einfach, jetzt mal abgesehen davon, dass deine Katze dann so ein Barometer für dich war, wird es doch wahrscheinlich also ich hoffe, dass es deine Sichtweise, wie gesunde Beziehung funktioniert, dass die sich geändert hat.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch nicht hundertprozentig so. Man bin noch viel am Lernen, mein Mann natürlich auch, weil man wächst ja auch weiter mit seinen Aufgaben. Ich
würde sagen, man wächst ja auch als Paar zusammen. Richtig. Das ist ja das Coole, wenn du eine coole Beziehung führst oder wenn du eine gute Beziehung führst, wo die Basis stimmt und man liebt sich tatsächlich.
Richtig.
Und die ganzen anderen Faktoren, weil Liebe alleine reicht ja nicht, um eine Beziehung zu führen, aber die ganzen anderen Faktoren passen, dann wächst man in der Regel gemeinschaftlich, ohne dass man sich selbst dabei vergisst.
Richtig. Und er hat ja von Anfang an alles mitgekriegt. Und er wusste ja Bescheid und so weiter. Und ja, es gibt natürlich ein paar Faktoren, wo ich dann gewisse Sachen einfach nicht mehr mit mir machen lasse.
Welche denn? Sag mal ein Beispiel.
Och, jetzt kommst du mir wieder so.
Ja, es tut mir leid, das ist wie im Unterricht. Ne? Kannst du mir mal ein Beispiel nennen? Nee, ja. Will ich nicht, aber richtig. Ich weiß echt, wie es funktioniert. Trust me, Bro.
Können wir mal einfach so eine Pause machen? Du rufst mich heute Nacht um 3 an und dann kann ich dir diese Antwort geben, ja?
Nein, auf gar keinen Fall. Wenn du möchtest, nehme ich dir dieses Beispiel ab.
Nimm mal, vielleicht fällt mir dann was ein.
Ja, genau. Also ich kann dir dieses Beispiel abnehmen, weil ich bin keine Beziehung mit einer Narzisstin eingegangen, aber es war auf bestem Wege dorthin. Ich habe die 3 Monate lang circa, das haben wir vorhin eruiert, gedatet und habe von vornherein gesagt, hier stimmt was nicht, hier ist was irgendwie nicht in Ordnung.
Aber greifen konntest du es nicht.
Aber ich konnte es nicht greifen und das hat mich wahnsinnig gemacht. Besonders in meinem Pragmatismus fühlte ich mich sehr eingegriffen, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Warum kann ich die Dinge nicht klar in einem Verhaltensmuster einordnen und benennen? Das war für mich absolut unmöglich. Und ich habe dann in mir selbst die Problematik gesehen, dass ich hyperanalysiere. Mein Mann hat mir das auch gesagt, du hyperanalysierst jetzt wieder, du zerdenkst die Situation. Ist ja nicht so, dass ich bei allen anderen Dates im Nachgang komplett recht gehabt hätte mit meiner Persönlichkeitsanalyse, dass ich dachte, scheiße, ich renne über die Frau hinweg oder die ist mir zu emotional zu anhänglich, die hat noch zu viele schwarze Flecken in ihrer emotionalen Entwicklung und. Ich hatte ja damit recht. So, und da hat aber auch tatsächlich mein Umfeld diesmal dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, scheiße, ich bin hier der Arsch. Ich hyperanalysiere, ich muss das lassen.
Ja, weil du es wirklich auseinandergezupft hast. Weil
ich habe es auseinandergezupft, ja genau.
Weil du konntest, also jetzt im Nachgang, ich meine, ich war ja auch die Beteiligte, die erstmal gesagt hat, stell dich mal nicht so an.
Du warst auch schuld.
Oh ja, komm, geht's mehr.
Daisy, bitte. Fordere mich jetzt nicht heraus.
Contenance. Ja, aber du hast ja alles zerpflügt.
Ja, ich habe alles zerpflügt.
Und du warst aber, wo wir ja auch gesagt haben, jetzt übertreibst mal nicht, weil du es wirklich, das hat man, glaube ich, bei dir so noch nicht erlebt, dass du es so zerpflügt hast, wie du, weil du das nicht, Krümelchen gesucht hast.
Ich hab die Krümel gesucht, ich habe gesagt, das kann nicht sein, weil hier stimmt irgendwas nicht.
Weil bei anderen waren es die Krumme
Jo, das war ziemlich offensichtlich.
Boah. Egal wo, es war immer eine Krumme.
Ja.
Und hier musstest du in den Krümelchen suchen, wo wir dann gesagt haben, jetzt halt doch mal den Ball flach.
Du kannst es nicht genießen, dass da mal jemand ist, der dich für dich mag und der
dir gut tut.
Der dir gut tut und so, ja.
Aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben sie ja nie gesehen.
Nee. Doch, Sebastian hat sie kennengelernt.
Ich rede von wir, Umfeld.
Also
ihr,
mein Umfeld hat es nie gesehen, das stimmt.
Also das muss man dazu sagen, also wir konnten ja nur darauf, was immer mich wieder beim Thema, wir kannten ja nur deine Einstellung.
Ja, richtig.
Vielleicht die ein oder andere Nachricht, wo du mal gesagt hast, hey, wie kann man das verstehen?
Ja.
Aber nie das große Ganze.
Was ja im Übrigen auch so ein Ding ist, ich würde doch niemals auf die Idee kommen, das Einzige, was ich euch mal vorgespielt hatte, war tatsächlich Nele, also meine jetzige Freundin. Ja. Weil ich so happy darüber war und gesagt habe, ihr müsst der Frau einfach mal zuhören. Die ist so herrlich chaotisch und die ist so herrlich positiv. Und guck mal, und dann hat die ihren herrlich schwäbischen Akzent. Bitte hör doch mal rein. Das ist meine Freundin. So, ich war da stolz drauf. Ich wollte das zeigen.
Das war anders, ja? Genau. Das war einfach so, diese Liebe,
deswegen,
die da war.
Aber das war der Punkt, warum ich dann auch diese Grenze überschritten hatte und habe euch da mal so eine belanglose Voicemail von ihr vorgespielt, damit ihr mal eine Vorstellung von ihr als Persönlichkeit bekommt.
Und dann fing ja auch bei uns so langsam mal irgendwann, weil das immer mehr wurde, wo wir auch gesagt haben, so Moment.
Was stimmt hier nicht? Und dann habe ich euch ja diese Nachrichten von Sarah damals vorgespielt.
Ja.
Sarah hieß sie. Und weil ich bin so klein in meiner Kommunikation, ich nuschel doch nicht. Ja, das ist ja immer das, was ich nuschel doch nicht, ich bin doch nicht von Dummbach, ich drücke mich so klar aus, dass die meisten damit überfordert sind, dass ich so direkt bin und dass ich so klar in meiner Formulierung bin, weil ich eben kein Sugarcoating drüber mache, ne? Was mich immer mal wieder in Querulantentum irgendwie so ein bisschen bringt. Das kann nicht sein, dass ich das hier jetzt nicht richtig verstehe. Ich habe das Gefühl, hier stimmt mit diesen Voicemails was nicht. Ich habe das Gefühl, hier passt eins und eins irgendwie nicht zusammen.
Du hast das absolut nicht greifen können und hast dann quasi uns um Hilfe gebeten.
Richtig. Und deswegen, das war der einzige Grund, warum ich diese Grenzüberschreitung der Persönlichkeitsrechte auch begangen habe, dass ich euch dann Voicemails vorgespielt habe von ihr, wo ich dann sagte, bitte hör da mal rein und sag mir, was hier nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, mit diesen Aussagen stimmt was nicht.
Man muss aber auch dazu sagen, du hast ja nicht nur ihre abgespielt, aber nur Teile, es war ja nicht alles, es waren ja immer nur Teile, sondern einfach deine Aussage hast du abgespielt und hast daraufhin die Reaktion abgespielt.
Das stimmt.
Also es war nie ein kompletter Kontext in dem Sinne, das waren immer nur die Reaktionen, die du so punktartig.
Genau, das hab ich gesagt und guck mal, das kam jetzt als Antwort zurück, was mache ich jetzt damit, ich bin damit überfordert und das ist mir passiert.
Richtig.
Ausgerechnet mir.
Und da haben wir dann nämlich auch festgestellt, so okay, hier stimmt ja wirklich was nicht, weil die ganze Zeit haben wir ja wirklich gesagt, oh, genieß doch endlich mal nach all der Kacke, die du da erlebt hast, wäre doch jetzt mal toll, dass du einfach mal was Schönes hast, was du ja jetzt aktuell auch endlich gefunden hast.
War ein langer Weg, aber er war es.
Ja, 3 Kreuze im Kalender. aber da haben wir dann auch mal gemerkt, okay, jetzt hier, sie hat recht, da stimmt irgendwas nicht, aufgrund auch dessen, dass du uns Auszüge dieser Sache mitgeteilt hast oder gesagt hast, hier, das habe ich ja gesagt, guck mal, was da an Antwort kommt.
Richtig.
Das ist doch, das passt doch hinten und vorne. Und da haben wir es ja dann auch gemerkt. Und da war ja auch der Moment, wo ich gesagt habe, bist du dir sicher, dass das so alles okay ist, was du da machst?
Und der Erste, der so ganz deutliche Worte übrig hatte, war dann Flo, mein Kumpel.
Richtig.
Und der war zu dem Zeitpunkt, der hatte auch keinen Freund zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns gegenseitig unsere abgefuckten Dating-Stories mitgeteilt. Und das war echt immer, wir haben uns, ich weiß nicht, war ja teilweise 2-3 Dates in der Woche. Und dann hatten wir ja immer was zu erzählen gehabt. Und ich lag in der Badewanne. Und ich kann dir nicht mehr den Anlass sagen. Ich weiß nur, ich war komplett zerstört emotional, weil sie es geschafft hatte, mich da in eine Ecke zu drängen, wo ich eigentlich gar nicht reingehört habe. Und ich habe dann Flo angerufen und habe Flo dann aber tatsächlich, weil ich sagte, Flo, ich brauche hier die Metaebene. Ich schaffe es nicht mehr. Ich komme aus meiner eigenen Emotion nicht mehr raus. Ich glaube, ich bewerte die Gesamtsituation ein bisschen falsch. Ich brauche ihr Hilfe. Ich habe Angst, dass ich ihr jetzt Unrecht tue.
Wobei man auch sagen muss, er wusste zu diesem Zeitpunkt ja auch wirklich nicht so über sie Bescheid.
Er wusste gar nichts.
In dem Moment einfach eine neutrale Person.
Richtig. Er wusste nur, ich hatte ihm mal ein Foto von ihr geschickt. Hier, guck mal, die bin ich gerade am Daten, voll geil. Und das geht hier so in eine ernsthafte Richtung. Und da hat er das einfach mitgefeiert.
Richtig.
So, wird ja mal Zeit, bla bla. Mhm. Und dann hat sich Flo das Ganze angehört und ich weiß, dass Flo, der ja grottenehrlich ist, also wirklich, der sagt mir ja Dinge, auf die habe ich sogar keinen Bock, aber er sagt sie trotzdem.
Darf er.
Und Flo ist so über die hergefahren und hat zu mir dann gesagt, sieh bloß zu, dass du Land gewinnst. das kannst du dir nicht antun. Ist dir eigentlich klar, was die mit dir macht? Die manipuliert dich hier. Das ist eine Manipulationstaktik. Bitte es sag mir, dass du nicht so dumm bist und lässt dich darauf ein. Du hast nichts falsch gemacht in dieser Situation. Du hast nicht falsch reagiert. Ich kenne keinen Menschen, der so empathisch auf andere reagiert wie du. Und die wirft dir hier das krasse Gegenteil vor. Hör auf mit dem Scheiß, schieß die Olle ab. Das waren Flo's Worte.
Es war aber auch dann richtig.
Das war richtig, aber Gott, war ich sauer.
Komisch.
Gott war ich sauer. Dass er das über diese Sarah, die ich ja ganz anders kennengelernt habe, sagt und so. Aber mein Ego war durchaus noch klein genug, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme es mit.
Mhm.
Ich nehme diesen Gedankengang mit. Ich würde das jetzt nicht so dramatisch bewerten, wie du es tust, aber ich habe es im Hinterkopf, dass du es so siehst, weil der ja auch eine unglaublich gute Menschenkenntnis hat. Und am Ende sollte er recht behalten.
Und da war wieder dieses kleine Fünkchen, was man nicht hören möchte, über genau. Eine Person, die man einfach in dem Fall mal gern hat. Also von Liebe braucht man nicht sprechen, aber gern genau. Hat. Und man möchte es ja eigentlich nicht hören.
Man möchte es nicht hören. Und das ist ja die Krux. Man möchte es nicht hören. Deswegen verurteile ich es heute. Und das ist auch die Änderung, die ich jetzt erfahren habe, dadurch, dass ich es mit Narzisstinnen zu tun hatte. Ich möchte dieses rosaroten Brillenscheiß nicht mehr. Ich finde das furchtbar. Ich finde es zum Kotzen. Die rosarote Brille ziehe ich mir erst dann auf, wenn ich Fakten geklärt habe. Ist da jemand, der manipulieren kann? Ist da jemand, der ehrlich ist oder der unehrlich ist? Ist da jemand, der sein eigenes Ego über alles andere stellt? Und bevor ich das nicht geklärt habe, und da brauchst du deine Zeit dafür, setze ich keine rosarote Brille auf, was ja wiederum der Grund ist, warum ich meine Freundin so lange habe hingehalten.
Richtig.
Weil ich gesagt habe, Alter, die Scheiße tue ich mir nicht nochmal an.
Nicht nochmal. Das hat
nicht nochmal. Und diese Unsicherheit, die in mir gepflanzt wurde, dank Sarah, ich habe in jeder Frau, die ich gedatet habe, habe ich die Narzisstin gesucht. Ich habe danach gesucht.
Mhm.
Wirklich aktiv danach gesucht, weil ich mir dachte, ich möchte nicht mehr der Vollidiot sein, der auf so eine gequerte Scheiße reinfällt. Es war total irre. Ich kannte mich sehr so gar nicht. Also ich, Blödsinn.
Mhm.
Ich bin so gefestigt in meiner Persönlichkeit. Ich bin so resilient. Es ist mir so scheißegal, was andere Leute über mich sagen. Aber diese Erfahrung hat mich gelehrt.
Ist nicht.
Nein, auch mir passiert es, dass ich mal volle Möhre in die Scheiße tappe. Zieh die rosarote Brille erst dann auf, wenn du alle Fakten drumherum geklärt hast. Und dann können wir uns drüber unterhalten, ob ich anfange, für dich zu schwärmen.
Also jede weitere Person hatte echt ein verdammt schwieriges Hindernis zu überwältigen.
Ja, absolut.
Um da überhaupt an dich wieder ranzukommen.
Absolut. Ging es dir genauso?
Sagen wir es.
Das süßeste, was ich bisher gehört habe.
Sagen wir es mal so. Ich habe ja meinen Mann klischeehaft tatsächlich in der Disco, ja, ich will jetzt nicht sagen kennengelernt, aber ich habe.
Scheiße, wie geil.
Ja, das ist, also ich erfülle ja wirklich viele Klischees. Also,
ja, das kannst du voll gut. Jeder hat Talente, Daisy.
Ja, ich sag doch, ich bin super. Ich habe zumindest mal seine Adresse und Telefonnummer gekriegt, wobei man auch sagen muss, im Nachgang, die hätte eigentlich meine Freundin kriegen sollen wohl.
Nö, ehrlich.
Ja, irgendwie ging da alles schief.
Nee, scheinbar nicht.
Ja, also im Grunde ja, weder er noch ich hatten Bock, an dem Tag in die Disco zu gehen. Es war unter der Woche.
Mhm.
Ich hatte natürlich einen anderen Kerl im Visier, aus aber Spaß.
Natürlich, ja klar.
So, aber war ja klar, dass das nicht funktioniert. Also von daher haben wir nur da rumgestanden und getanzt, wie es auch so sein soll. Habe aber die Karte tatsächlich mit nach Hause genommen, weil die habe ich von einem Kumpel gekriegt, von ihm.
Okay.
Und ich hab nur noch ein Bild hinten dran, wie er kopfschüttelnd rauf und runter gelaufen ist, dass der fassungslos war, dass der Kumpel tatsächlich diese Karte genommen hat und hat sie mir gegeben. Wobei ich auch sagen muss, diese Karte lag dann mal so 2-3 Wochen bei mir zu Hause rum.
Du hast dich nicht drum gekümmert, oder was?
Hallo, klischeehaft, Disco kennenlernen kann ja nichts werden, ja?
War es dir einfach scheißegal aufgrund der Situation oder warst du da immer noch so geschädigt von deiner vorherigen Beziehung, dass du gesagt hast, nö, muss ich mir jetzt nicht umarmen.
Richtig, nee, muss nicht sein.
Ah ja,
also okay, ja. Meine Mutter wollte tatsächlich auch diesen Bierdeckel schon wegschmeißen.
Ja.
Ich habe dann einfach nur, ach, lass doch mal liegen.
Mhm.
Ja, aus dem lass doch mal liegen, kennt vielleicht der ein oder andere noch, damals gab es nur SMS. Kein WhatsApp.
Heilige Scheiße, 160 Zeiten, zack, boom, danach war es vorbei. Und wenn du ein Buchstaben haben wolltest,
T9?
Hau doch ab, furchtbare Zeit.
Nokia lässt grüßen und so, ne? Ja, weil dann schreibst du halt mal SMS, die ja dann auch noch relativ Geld gekostet haben.
20 Cent.
Ich habe es ja mehr auf dem Schirm. Ich habe ja so gut wie nie SMS geschickt, weil ich
hatte kein Geld. Deswegen wusste ich das. 20 Cent pro SMS. Scheiße.
Aber da ging es irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber als ich dann mal irgendwann kam halt natürlich das Thema, was ich dann so gelernt habe, Mhm. Und als ich dann meinen Beruf ausgeschrieben habe, wobei der wirklich lang war und ich so, ach du Scheiße, ist dieses Wort lang, klingelte mein Telefon.
Und da hat er Andi angerufen.
Und hat er angerufen und hat sich nur gedacht so, boah, das ist eine Frau, die sieht gut, hat er auch gesagt, das ist eine Frau, die sieht gut aus und hat noch einen technischen Beruf, die musst du anrufen.
Ist das geil, wie cool.
Ja, so kam der ganze Mist halt zustande, ne?
Geil, jetzt seid ihr heute verheiratet, habt zwei Kinder.
Yes.
Und wie hat denn deine Erfahrung, deinen Blick auf das Konzept von Liebe und Zuneigung jetzt verändert? Und was muss für dich jetzt eine gesunde Beziehung haben? Bist du da jetzt strikter in der Umsetzung deiner eigenen Bedürfnisse? Oder hast du gemerkt, dass du vielleicht auch in alte Verhaltensmuster verfallen bist? Obwohl ich weiß, und das weiß ich aus zuverlässiger Quelle, denn ich kenne den Andi auch sehr gut, der ist ja kein Narzisst. Also,
richtig.
Das ist ja ein guter, ne?
Ja.
Aber fühlst du dich oder hast du dich am Anfang von Verhaltensweisen von ihm da auch getriggert gefühlt, dass du gesagt hast, und so möchte ich das auf gar keinen Fall?
Nein.
The fuck?
Ich hab weitergemacht.
Du bist so geil. Hammerhart. Haben sie was gelernt? Nee. Aber habe ich.
Der Wahnsinn.
Für mich haben andere Prioritäten gehabt. Tatsächlich. Nicht meine Bedürfnisse.
Also das heißt, da bist du einfach in deinem Verhaltensmuster geblieben und warst dankbar, dass du halt nicht die Fresse poliert bekommen hast, um es jetzt mal ganz plump zu sagen.
Also wenn man es richtig plump sagt, ja, wobei ich auch wirklich sagen muss, mein Andi würde nie die Hand erheben.
Nee.
Dafür kennen wir ihn, also das braucht man ihm wirklich nicht unterstellen. Darum geht es auch gar nicht, sondern einfach nur, ja, dieses geduckt mäuserische, schon ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, ganz klar. Aber trotzdem noch nicht genug, um zu sagen, ich setze meine Bedürfnisse durch.
Krass. Meinst du, dass da auch eine Form von gesellschaftlichem Stigmata angehaftet war?
Also es ist ja, man schämt sich dafür, auch vor der eigenen Familie, ganz klar. Auch bei dem Anwaltstermin, den allerersten Anwaltstermin, den ich hatte, der ja auch dann gefragt hatte wegen Gewalt in der Ehe, war es für mich ein Problem. Das hat er auch gemerkt. Er hat auch gefragt, ob meine Mutter rausgehen soll, weil die war dabei, weil allein wäre ich da nicht hingegangen. Haben wir kurz drüber gesprochen und ich habe es meiner Mutter angesehen, wie schockiert sie war.
Das heißt, sie wusste gar nichts.
Sie wusste davon gar nichts. Sie hat es erst zu diesem Zeitpunkt erfahren.
Wie hat deine Mutter reagiert, wie sie es rausbekommen hat nach diesem Termin?
Sie hat darüber nicht geredet. Also sie hat zwar gesagt, möchtest du drüber reden, und hat mir aber auch angesehen, als sie diese Frage gestellt hat, dass ich das nicht möchte. Weil das immer so passiert mir ja nicht. Und ich hatte ja auch die Erziehung, dass ich ein gewisses Maß an Selbstwertgefühl habe und. Das ist ja da gewesen eigentlich.
Ja, eigentlich. Das Wort wieder, eigentlich sollte es eigentlich auch nicht geben, weil es überhaupt keinen Sinn erfüllt. Ja.
Ja, aber da ist es dann wieder. Ne? Auf der einen Seite bist du erzogen. Ich habe 3,5 Jahre in eine Männerausbildung verbracht und habe da meiner Frau stehen müssen, weil auch da hast du natürlich dementsprechend Sprüche hören müssen und. Und Situationen, wo du einfach dastehen musst und musst halt einfach mal Stärke beweisen.
Wie traurig, dass wir sagen müssen, natürlich war das so.
Ja, das ist geil. Krass, du hast mir gerade aufgefallen.
Ja, siehst du, merkst du was?
Ja, merkst du immer,
Mikrofeminismus,
ne?
Nennt man sowas.
Oh, neues Wort. aber das ist dann doch dieses Eingestehen, hey, ja, das ist deiner Tochter passiert.
Krass.
Ich meine, die hatten immer Angst um mich, ja. Das von Anfang an, also wo diese Beziehung angefangen hat, fing das ja schon an. Das habe ich ja auch schon gemerkt. Aber ich war so in meiner rosa-roten Wolkenwelt, dass du das halt einfach nicht haben wolltest, ne?
Absolut irre. Absolut irre. Ich meine, ich kann's ja nachvollziehen, bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe ja ab einem gewissen Punkt tatsächlich meine Grenze gesetzt. Und ich kann jetzt rückblickend sagen, dass bei mir der Punkt erreicht war, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich's. Eben habe ich den Aufhänger, was mich hier stört. Und das war ihre Lügerei. Und die war so clever gemacht, dass das am Anfang nicht aufgefallen ist. Und sie hat ja so getan, als seien wir Seelenverwandte im Prinzip. Ne? Und hat mir täglich gesagt, wie toll ich bin und so weiter und so fort. Heute mit meiner Freundin, die sagt mir auch, tatsächlich eigentlich auf täglicher Basis, wie toll ich bin. Und ich sage es ihr. Aber es hat eine ganz andere Qualität. Es klingt, es fühlt sich
liebevoll,
ganz anders, es klingt authentisch vor allem. Und es klingt nicht so, sie bezieht sich auf meine Charaktereigenschaften, sie bezieht sich auf Dinge, die ich erreicht habe, oder wenn sie mich unterstützt, bezieht sie sich auf Dinge, die ich eben nicht erreicht habe, und weiß dann sehr genau, wo sie ansetzen muss, um mich dann aufzubauen. Und das war bei der anderen Ollen, war das halt nicht so, ne?
Ja, Schema F runtergeradert.
Im Gegenteil, also die hat ja alles, was ich toll fand, fand die auch toll. Und für mich gab es einen Punkt, wo ich wusste, ich muss hier zukünftig aussteigen. Es war noch nicht, dass ich ausgestiegen bin. Ich habe mich ja auch getrennt, wobei Trennung hier ja auch schon ein bisschen hochgegriffen ist. Ich habe dieses Dating beendet. Als wir uns kennenlernten, sagte sie zu mir, dass sie es so faszinierend finde, dass ich genau weiß, in welchen Situationen ich welche Charaktereigenschaft nach außen kehren kann. Hm. Ich bin ja da, was das betrifft, wie so ein Chamäleon. Wenn du ADHS hast, lernst du super schnell zu maskieren und in der Masse unterzugehen. Mhm. Das heißt, setzt du mich in einen Biker-Club, falle ich dort nicht auf, weil ich sofort das Narrativ von diesen Menschen übernehme, weil ich sofort die Verhaltensweisen in 5 Minuten studiert habe und dann verhalte ich mich genauso. Setzt du mich in ein Kongresscenter, hast du dasselbe Ergebnis. Und das habe ich ihr gesagt und habe dann gemeint, am Anfang habe ich das als eine Diskrepanz empfunden. Heute spiele ich unglaublich gerne damit. Ich spiele gerne damit, dass ich weiß, wenn ich in einen Raum komme von einer gewissen Ansammlung von Menschen, besonders im beruflichen Kontext, ich weiß, wie ich es schaffe, dass die sich unwohl fühlen. Mhm. Besonders, wenn es Männer sind. In der Zeit, in der ich noch Projektmanagerin war, habe ich damit gespielt. Mhm. Und ich wusste, wenn ich jetzt die Tür reinkomme, fühlen die sich unwohl nur alleine, dass ich da bin. Und es ging da um eine klare berufliche Entwicklung auch für mich. Also habe ich damit gespielt. Wenn ich jetzt aber irgendwo hingehe und ich weiß, das sind Freunde meiner Freunde, würde ich diese Charaktereigenschaft niemals auspacken. Dann schüffel ich die so in den Hintergrund und dann hat die da nichts zu suchen.
Richtig.
Und das habe ich ihr gesagt, dass das für mich auch ein Spaß ist, mit diesen einzelnen Facetten meines Charakters zu spielen und dass ich das gerne mache. Und sie sagte mir ganz am Anfang, wie sehr sie das doch können wollen würde und sie sei da so unsicher und sie weiß, dass sie super unempathisch auch erstmal ankommt, wo ich mir dachte, naja, hat ja seinen Grund, weil da war kein Empathieempfinden außer für sich selbst und für ihre eigene Opferrolle. Und dass sie das so gerne können würde und dass sie mich dafür so bewundert und bla 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 und hin und her, wo ich habe es dann noch gedeckelt und sagte, hör doch auf, von Bewunderung zu sprechen, das ist Quatsch, das ist eine Form von Resilienz und da kann jeder dran arbeiten, das ist keine Wissenschaft.
Also ich sag mal ganz ehrlich, ich hab's unterbewusst gemacht, also meine Mama hat mir mal erzählt, ich bin ja die ADHSlerin, die kein ADHS hat, gell,
ja,
junge
genau,
Frau?
Ja, richtig, reden wir uns das weiterhin ein.
Ja, ich bin eifrig dabei, hat mir meine Mutter damals gesagt, dass ich das Talent habe, mich meiner Umgebung anzupassen.
Ja, genau. Genau.
Aber ich mach's nicht bewusst.
Richtig. Das ist am Anfang, wenn du ADHS hast, ist das ein unbewusster Mechanismus. Genauso, wenn du Autismus hast oder hochbegabt bist, ist das ein unbewusster Mechanismus, dass du maskierst. So, dass du da reinpasst. Und das Coole ist, wenn du diese Muster aufbrichst und stellst aber irgendwann fest, es ist meine Entscheidung, ob ich maskiere oder nicht, dann wird's richtig lustig. Und das habe ich ihr halt auch im Zuge von ADHS und Autismus und so weiter erklärt. Weil wir uns über Persönlichkeitsmerkmale und, also die war ja auch so super analytisch unterwegs, ja. Deswegen haben wir uns darüber unterhalten. 2 Monate später erzählt mir Madam in meinem Wortlaut, dass sie ja mit ihrem Charakter spielt, dass sie genau weiß, wie sie auf andere Leute wirkt, dass sie ja so einen autoritären Charakter hat, dass sie genau weiß, dass sie andere Menschen verunsichern kann, wenn sie das denn gerne haben möchte. Dass sie aber auch weiß, dass sie unglaublich empathisch sein kann und hin und her und blablabla. Die hat mich beschrieben, die Olle.
Ja, da ist mir das erste Mal eigentlich aufgefallen, was sie nicht weiß, dass du ein verdammt gutes Gedächtnis hast.
Ich habe ein verflucht gutes Gedächtnis. Besonders, das sagt mir meine Freundin ja heute noch, eine meiner schönsten Charaktereigenschaften ist meine Aufmerksamkeit, wenn man mir was erzählt. Das kann noch so klein sein. Ich behalte mir das. Ich behalte mir keine Geburtstage, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Ja,
richtig.
Aber wenn du mir sowas erzählst und wenn du einen Wortlaut hast, der auch noch prägend ist, dann weiß ich das auch noch ein Jahr später, dass du das gesagt hast. Und das wusste ich. Und da war der erste Aufhänger, wo ich mir dachte, fuck die Henne, die verarscht dich von vorne bis hinten. Jetzt weißt du, woran es gelegen hat. Du hast nur die Zeit gebraucht, um dann diese Verhaltensmuster rauszufinden. Und dann kamen immer mehr Lügen raus. Angeblich wäre sie ja Ernährungscoach. Alter.
Oh, hast du dich aufgeregt zu dem Zeitpunkt?
Alter, ich konnte nicht mehr. Das war, die Olle hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die hat das immer gegoogelt. Mhm. Ich habe nämlich das, was sie mir gesagt hat, dann parallel gegoogelt. Das waren immer die ersten Ergebnisse, die ich dann gekriegt habe. Ja.
Erste Fehler beim Googeln.
Die hat sich da Mühe gegeben, mal eine Zeit lang, hat sich damit mal beschäftigt, aber die hat nie eine Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht. Die kannte sich im Training nur in der Form, die hat ja auch leider Gottes, und das tat mir sehr leid, die hatte eine bitterböse Essstörung gehabt, weil sie sich nur, und da sind wir bei dieser Unsicherheit, was ihr Narzissmus auch geprägt hat, diese extreme Unsicherheit und dieses, ich bin nicht gut genug, ja, das hat sie aber nach außen projiziert und hat dann ihre ganze Umwelt dafür verantwortlich gemacht. Und wir haben uns über das Training unterhalten, dass ich ja vorher sogar ab einem gewissen Punkt sogar konkret, ich hatte mich ja bei einem Wettbewerb angemeldet und ich war in konkreter Vorbereitung für einen Bodybuilder-Wettbewerb. Ich habe mich mit Ernährung Tag und Nacht beschäftigt, jahrelang. Ich war selbst irgendwann mal magersüchtig. Also ich habe meinen Trainerschein gemacht, ich habe meinen Neuroathletik-Scheißdreck dann irgendwie gemacht. Ich war Kickboxerin, ich kannte mich ja im Sport von vorne bis hinten aus. Die hat mir einen Scheiß an den Kopf geworfen und hat das als Wahrheit verkauft, wo ich mir dachte, am Anfang konntest du noch mithalten, aber sobald ich tiefer mit dir in die Materie gehe, steigst du mir aus.
Warum?
Was ist hier los? Weil ich habe mich ja noch gefreut,
naja,
dass ich mich so tiefgängig mit ihr übers Training auch unterhalten konnte. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe zu ihr gesagt, hör zu, seitdem ich krank habe, seitdem ich MS habe, also zu dem Zeitpunkt hatte ich kein MS, also nicht die Diagnostik, aber ich wusste, mit mir stimmt was nicht. Und ich konnte mein Training ja nicht mehr so fortführen. Seitdem ich das weiß, dass mit meinem Körper was nicht stimmt, muss ich dir sagen, es triggert mich unwahrscheinlich, wenn ich dann höre, dass jemand trainieren geht und so weiter. Und ich hatte mal eine andere Frau, eine Kickboxerin, parallel gedatet und die hat darauf Rücksicht genommen. Hm. Die hat dann gesagt, weil ich gesagt habe, hör zu, es gibt nur eine Sache in meinem Leben, wo ich echt total kurz vorm Nervenzusammenbruch stehe und das ist Training und das ist Sport. Ich kann es nicht mehr, ich werde es nie mehr machen können. Ich musste mit dem Kickboxen aufhören, ich musste mit dem Krafttraining aufhören, ich musste mit dem Joggen aufhören, ich musste mit Parkourlaufen aufhören, weil mein Körper es einfach nicht mehr mitmacht und ich habe aktuell noch keine Erklärung dafür. Ich freue mich mega für dich, dass du deine Trainingserfolge hast. Und es ist auch nicht so, dass ich dich mundtot machen möchte, aber ich möchte dich darauf sensibilisieren, dass es bei mir einen Stich versetzt und bei mir plötzlich eine Form von Konkurrenzdenken hochkommt, was mit dir gar nichts zu tun hat.
Und auch Neid einfach, ne?
Ja, der Neid. Ich bin tierisch neidisch da drauf. Ich bin auch nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich kann mit dem Training, dass ich nie wieder so Sport machen kann wie vorher, abschließen, weil ich noch keine Begründung dafür habe. Wäre es okay, du darfst mir das gerne erzählen, wenn du einen Wettbewerb gewonnen hast oder so, aber du, ich möchte jetzt nicht unbedingt in deinen Aufzählungen, wie du deinen Tag hattest, nochmal eine ausführliche Voicemail darüber haben, wie dein Training gelaufen ist. Das hatte ich dieser anderen gesagt und das hatte ich Sarah gesagt. Die andere, ey, scheiße, es tut mir voll leid, gerade ich als Sportlerin hin und her und bin ich voll bei dir. Von der habe ich nie wieder was gehört. Wenn die einen Wettbewerb hatte, hat sie es mir gesagt. Wenn sie einen speziellen Trainingserfolg hatte, hat sie es mir gesagt. Aber dann immer mit dem süßen Zusatz, oh, es tut mir voll leid, ich will dich damit echt nicht.
Aber sie war halt stolz drauf.
Aber sie war stolz drauf.
Richtig.
Und das konnte ich dann auch annehmen, wo ich gesagt habe, du, das ist okay. Teile es gerne mit mir, das will ich dir ja nicht wegnehmen. Und Sarah
hat drauf rumgehackt.
Alter Vater, die hat mich den ganzen Tag von ihrem Training, mit ihrem Training zugelabert. Den ganzen verfickten Tag musste ich mir von der Frau anhören, wie toll das Training war. Und jetzt war sie noch laufen und jetzt hat sie noch das und jetzt hat sie noch das. Die hat,
damit sie dich richtig schön fertig machen
die
kann.
Die ist da richtig drauf rumgetrampelt, aber erst ab dem Moment, wie ich ihr das als meine Schwäche offenbart hatte. Und da dachte ich mir auch, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Das kann doch jetzt hier nicht wahr sein.
Sehr offensichtlich, ne?
Genau, und das waren dann diese ganzen Puzzleteile, die ich dann zusammengesetzt hatte, wo ich mir dachte, fick dich ins Knie.
La, 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 la.
Ich weiß, was hier los ist. Und dann hat sie es ja auf die Spitze getrieben, wie ich dann beim Parkourlauf war mit unserem Kleinsten und mit Sebastian, mit meinem Mann. Und ich hatte mich im Training, das bisschen Training, was ich ja noch machen konnte, ne, war ja schon nicht viel. Und ich hatte mich im Training schon ein bisschen verremmelt in der Bauchmuskulatur. Da habe ich schon gemerkt,
ja, da hast du wieder mitgebaut, ne?
Ja, das war jetzt nicht clever. Nee, das war eine total blöde Bewegung. Es passiert den Besten von uns und ich wusste, ich muss langsam machen. Ich kann Bauch jetzt erstmal oder alles, was Torso mit betrifft, also fast alles, jetzt erstmal nicht mehr machen. Mach mal langsam. So, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und dann sind wir in so eine paar Fresse halten jetzt. Vorsicht. Und dann sind wir in so einen Parkourladen gelaufen. Ich bin ja unglaublich gerne Parkour gelaufen früher. Ja, so Ninja Warrior Run für Arme halt.
Ja, da bist du voll abgegangen, als das da bei RTL angefangen hat.
Mega. Ja, und ich war so dankbar, dass ich das mit meinem Kleinsten dann machen kann, dass der da genauso geregelt ist oder beide Jungs eigentlich. Ja. Und da hatte ich mir dann im Zuge dessen, dass ich mich dann doch überschätzt habe, die Bauchmuskeln gerissen. Und es machte einen riesengroßen Ratsch. Oh, das war furchtbar. Oh, das waren voll schlimme Schmerzen. Und ich habe gedacht, jetzt kommen meine Eingeweide raus. Ja. Ich hatte eine riesengroße Beule an dieser Stelle. Es war ritzeblau, das habe ich noch nie erlebt. Ich hatte noch keinen Muskelfaserriss, das war mein erster. Um es deutlich zu sagen, ich konnte weder scheißen, noch konnte ich aufs Klo gehen. Also
schweige denn
lachen. Ich konnte nicht lachen, ich konnte mich nicht bewegen. Es war eine Vollkatastrophe, mir ging es richtig dreckig.
Also es war ja nicht so, dass du schon vorher die ganze Zeit wegen irgendwas gelegen hast. Nein.
Nö, da habe ich halt nochmal einen draufgesetzt.
Richtig.
Und das habe ich dann Sarah gesagt und die wohnte ja auch ein Stück weit von mir entfernt, eine Stunde 15 ungefähr. Sie kam auch mal runtergefahren, so ist es nicht. Und das waren immer so Eckpunkte, an denen habe ich es festgemacht. Aber das kann keine Narzisstin sein. Sie kommt ja auch zu mir.
Aber
ja?
Sie muss dir doch irgendwie das vermittelt haben, so, ey, guck mal, ich komme extra wegen dir.
Genau, das hat sie mir vermittelt.
Weißt du, so dann
im Nachgang weiß ich das,
ja. Ich sag mal so, wahrscheinlich bist du dauerhaft in ihre Richtung gefahren, annähernd, vielleicht nicht die komplette Route, aber annähernd immer in ihre Richtung. Und jetzt ist sie mal in deine und was das doch für ein Aufwand für sie war.
Da gebe ich dir recht, ja.
Das kam doch garantiert.
Natürlich hat sie mir das gesagt.
Ha!
Natürlich, sie hat das auf eine sehr empathische Art versucht zu verpacken. Ja, jetzt habe ich hier, sie hat nicht gesagt, jetzt extra für dich, aber sie hat mir den ganzen Tagesablauf aufgezählt.
Ja, das wird aber richtig schön verpackt, aber im Grundsatz unten drunter, wenn du
dir geht's schlecht. Du hörst das und dir geht's einfach schlecht, ja, dass dieser Mensch jetzt gerade was für dich tut.
Er tut dir ein schlechtes Gewissen, du liegst schon am Boden, hast Schmerzen wie Sau, keine Ahnung, und kriegst trotzdem noch ein schlechtes Gewissen verpackt, dass die Person für dich
jetzt, ja, was, jetzt machen soll.
Was macht.
Ja, genau.
Das sollst du jetzt bitte mal ganz hoch loben.
Genau.
Und das nächste Mal darfst du dich dann wieder bequemen, bitte.
Ja, genau. Genauso lief das tatsächlich. Ich meine, nicht ganz am Anfang, da war sie noch ziemlich geschickt. Ah, das ist ja alles kein Problem. Aber aus diesem, das ist ja alles kein Problem, wurde immer mehr.
Es ist ein Problem.
Oh, naja, also weißt du. Und dann hat die Verabredung abgesagt. Ja, sie fühlt sich jetzt gerade nicht. Also sie weiß ja, sie war immer in der Opferrolle. Ich habe auch zu Sebastian gesagt, die geht mir so auf den Sack. Die geht mir so auf den Sack, wirklich. Mit ihrer scheiß Lamentiererei. Da geht's ihr jetzt wieder schlecht. Hier geht's ihr jetzt schlecht und hier geht's ihr schlecht. Und wir reden hier davon, dass die sich einen Fingernagel abgebrochen hat. Das ist kein Witz, das war auch eine Begründung.
Könnte das gewesen sein zum Punkt, wo sie hätte ein bisschen mehr fahren müssen als sonst?
Nein, wir hätten uns tatsächlich treffen können und sie hat aber so vermieden, dass wir uns treffen. Sie hatte ja auch kein Bedürfnis auf körperliche Nähe, erstaunlicherweise. Also rumknutschen und so, das war, und ein bisschen rumtatschen. Aber alles darüber hinaus war ihr zu viel. Das konnte sie nicht. Sie wollte auch nicht in den Arm genommen werden. Sie konnte nicht Händchen halten. Sie konnte gar nichts. Nichts davon. Gleichzeitig hat sie aber auch ihren Freund betrogen von vorne bis hinten. Das wusste ich auch. Die war ja liiert. Sie hatte ja einen Freund, hat den betrogen von vorne bis hinten. Und ich habe zu ihr gesagt, Mädel, pass mal auf, das können wir gerne machen hier mit uns zwei. Aber ich sag dir eins, die gequälte Scheiße, wie du es jetzt gerade mit deinem Freund reißt, naja, der weiß nicht, dass du mich triffst. Ne? Ich meine, sie hat es ihm ja dann gesagt. Fick dich ins Knie. Wir beide führen auch was Offenes miteinander. Mich gibt es nicht exklusiv. Junge sind der, die Schabracken runtergefallen. Also es war okay, dass sie ihren Freund betrogen hat, aber ich sollte dann Exklusivität liefern. Wo ich gesagt habe, die scheiß Doppelmoral, die machst du, die mache ich nicht mit. Wenn du mich einmal betrügst, wenn du mich einmal anlügst, tritt ich dir in den Hintern. Dann kannst du wieder gehen, weil weißt du, eins musst du dir bewusst machen, wir brauchen uns nicht gegenseitig. Müssen wir nicht. Wir müssen nicht im Leben der anderen sein. Und diese Verarscherei, die du mit deinem Freund treibst, die machst du mit mir nicht. Und da hat die schon zurückgerudert. Da hast du schon gemerkt, sie konnte mich ja gar nicht beeindrucken in ihrer Art, wie sie das gemacht hat, sondern ich habe sie da auflaufen lassen. Und dann war die plötzlich zahm wie ein Kätzchen für eine gewisse Zeit lang. Ne? Und wie ich dann diesen Muskelfaserriss hatte,
ging es dann wieder rund.
Boah. Das war der Burner. Ich bin ja an dem Tag, ich habe 3 Kinder organisiert, ich habe meinen Mann organisiert, ich hatte einen Muskelfaserriss, ich konnte nicht richtig sitzen, ich konnte nicht richtig stehen, nicht richtig liegen. Zu dem Zeitpunkt habe ich Histaminintoleranz bescheinigt bekommen, weshalb ich ja wochenlang nur gekotzt hatte und so. Das heißt, ich konnte nicht in ein Restaurant gehen, das ist für mich ja dauerhaft raus.
Richtig.
Ja? Und Madame kannte nur eins, spazieren gehen, Training und essen gehen. Das war alles. Das war ihr Lebensinhalt. Mir hat die nicht gemacht. Das war mir da schon ehrlicherweise zu stupide, aber ey, was soll's, ne? Und sie hat darauf bestanden, obwohl sie wusste, dass ich mich nicht richtig bewegen kann. Die hatte eine Ottomane an ihrer Couch, ne? Und ich habe zu ihr gesagt, du pass mal auf, ich würde ja heute hochkommen, aber ich kann nix. Also ich habe so Schmerzen, ich krieg's gerade mal so mit dem Auto gebacken, zu dir zu fahren. Dank deiner Ottomane würde ich mich da einfach auf die Couch pflanzen, lass uns Netflix irgendwie die Serie anmachen. Keine Ahnung, ich würde auch mein selbstgekochtes Essen mitbringen, muss dich nicht um mich kümmern. Aber lass uns einfach einen schönen Abend zu Hause verbringen.
Aber du warst wieder in der Bringrolle.
Ja, und pass auf, die Antwort war geil. Ja, also sie möchte sie will aber jetzt spazieren gehen. Ich bin noch nie mit der Frau spazieren gegangen vorher, nur mal fürs Protokoll. Und sie hat sich überlegt, wir könnten doch zu dem und dem Italiener, und da war sie noch nie gewesen, hin und her. Und ich so,
alles Sachen, die du nicht kannst.
Die ich definitiv nicht kann. Und ich habe dann gesagt, du, das geht alles nicht.
Kino?
Ja, pass auf, das geht alles nicht. Vorschlag zur Güte, lass uns ins Kino gehen. Wenn du heute raus möchtest, wenn du nicht zu Hause bleiben möchtest, weil die hat ja so getan, als wäre sie zu Hause eingeschlossen. Oh, 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 wie schlimm. Und oh, tata. Ach Gott, es war eine Katastrophe. Das war auch eine Drama-Queen hoch 10. Ich musste mir da so auf die Zunge beißen, dass ich dir nicht ab und zu gesagt habe, soll ich deine Mami anrufen jetzt? Ich war dann am Ende war ich richtig sauer über diesen scheiß Opferstatus, den sie sich ständig zugeschrieben hat.
Aber du hast mitgemacht.
Aber ich habe trotzdem weiterhin schön mitgemacht wie der letzte Idiot, ja. Ich hatte immer noch die Hoffnung, naja, das ist gerade nur eine Phase. Scheiß drauf. Und dann habe ich ihr den Vorschlag zur Güte gemacht. Okay, pass auf. Lass uns ins Kino fahren. Und sie hatte mir vorher gesagt, dass sie so gerne ins Kino geht. Das hatte sie mir gesagt. Und ich habe sie gesagt, pass auf, ich habe folgenden Vorschlag, wir gehen zusammen ins Kino. Da gibt's ja diese Lounge-Sessel. Mhm. Da kann ich mich dann da reinfläzen, dann kann ich gerade liegen, dann geht's nicht so auf meinen Bauch, weil es war ja der untere Bauch, der betroffen war. Dann habe ich wenigstens nur so die Hälfte von den Schmerzen. Und dann kochen wir einfach was bei dir zusammen zu Hause. Und sie sagte mir ganz am Anfang, dass sie unglaublich gerne zu Hause kocht, gesund kocht. Und dass sie das so romantisch findet, wenn man gemeinschaftlich was kocht und bla bla bla. Das habe ich ihr vorgeschlagen, weil das hatte ich im Hinterkopf. Das hatte sie mir 8 Wochen vorher gesagt.
Nix mehr
Wie
davon.
Dumm ich denn bitteschön wäre, zu denken, dass sie sich mit einem Kinobesuch und mit gemeinschaftlich Kochen zufrieden geben würde. Ich, what the fuck? Oh, war ich sauer. Und das wäre ja wohl das Langweiligste, was ich jemals gehört hätte. Und dann kam, ah ja, ich sehe schon, unsere Pläne sind ja völlig entgegengesetzt. Ich habe dann für heute Abend Karten für die Fastnachtssitzung, weil weißt du, ich war doch so isoliert mit meinem Ex-Freund und so. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt ein paar Freundinnen habe. Weil weißt du, wenn du da jetzt was dagegen hast, würdest du mich ja auch isolieren, so wie mein Ex-Freund, bla bla bla. Und ich so, es langt, jetzt schieße ich sie ab.
Ausrufezeichen.
Die Voicemail, die von ihr zurückkam, ich habe die extra vorspielen lassen. Ich habe von allen gesagt bekommen, das klingt überhaupt nicht nach dem Menschen, den du beschrieben hast. Mhm. Und es klingt gar nicht nach diesem Menschen, der dir einen Tag vorher noch diese Voicemail geschickt hat. Das ist ja abartig.
Und du musst dir jetzt mal eins vorstellen, du hast einen Mann, der dich liebt, den du liebst im Hintergrund. Und auch diverse andere
Richtig.
Menschen. Du warst nicht alleine.
Nein, war ich nicht.
Und trotzdem waren ja einige schon da, die gesagt haben, lass die Finger davon. Aber du hast trotzdem selbst, und das war ja nur eine ganz kurze Phase
ja.
deines Lebens, und hast ja trotzdem ein bisschen gebraucht. Und wenn man sich jetzt mal in die Situation setzt, dass da jemand ist, der isoliert worden ist, wo es geschafft wurde,
ja.
zu isolieren, der niemanden mehr hat, wie soll derjenige denn bitte dann da rauskommen?
Kannst du vergessen. Jetzt weiß ich es.
Genau, du musstest auch erst diese Erfahrung ja. machen. Um das festzustellen, das ist gar nicht so einfach. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, was wäre dann gewesen, wenn du diesen Background, den du ja hast, nicht gehabt hättest?
Dann hätte ich sehr viel mehr an mir gezweifelt und ich hätte bei mir nach den Fehlern gesucht.
Obwohl du deine Ausbildung hast und, ne?
Richtig. Ich hätte sehr, sehr viel mehr an mir gezweifelt.
Weil du hast ja immer wieder eine Rückbestätigung pauschal gekriegt,
Richtig.
Weil du mit, und du weißt auch ganz genau, dass da jemand war, der dir die Wahrheit ins Gesicht sagt, weil ja. du mit demjenigen schon lange zusammenlebst, plus Flo.
Ja, ich sag mal, es war am Anfang schon so, dass man mir gesagt hat, ich würde hyperdramatisieren, ich würde zu viel Analyse betreiben in der Situation und ich wäre schlicht nicht in der Lage, es mal anzunehmen, wenn es mal gut läuft.
Ja, das haben wir ja alle. Weil
negativen Erfahrungen, ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich ansonsten früher auf den Trichter gekommen wäre, wenn man mich nicht bestärkt hätte, dabei zu bleiben. Ich kann aber verstehen, warum es bestärkt wurde.
Richtig.
Anhand meiner Vita, meiner Dating-Vita und. Und ich habe ja da selbst auch ganz lange dran gezweifelt. Und ich habe nach Markern gesucht, nach offensichtlichen narzisstischen Markern.
Und die du ja dann nach dieser Beziehung dauerhaft gesucht hast.
Eben. Und ich habe aber auch bei ihr schon danach gesucht. Und habe mir gedacht, nachdem ich habe ja dieses Dating-Erlebnis, wie gesagt, mit der anderen Bekloppten da,
Richtig.
mit der Stalkerin gehabt. Und deswegen habe ich direkt, wenn ich Frauen gedatet habe, weil ich wusste, ich habe eine Tendenz dazu, narzisstische Persönlichkeiten als interessant zu empfinden, habe ich danach gesucht, nach den Markern. Und man darf eins nicht vergessen, ich habe Fragenkataloge für ADHS, für Autismus, für narzisstische Persönlichkeitsstörung, für Borderline-Persönlichkeitsstörung, die habe ich alle im Kopf. Ich habe die gespeichert. Und wenn ich jemanden wirklich ernsthaft date, kriege ich das in die Gespräche eingebunden, dass ich die richtigen Fragen frage? Und das habe ich gemacht.
Mhm. Ja, du hast jeden analysiert.
Aber es kam nichts bei raus bei ihr. Was bei rauskam, war, irgendwas stimmt nicht.
Mhm.
Irgendwas ist nicht okay. Fuck die Hinne.
Und das hast
du gesucht. Auf der anderen Seite beweist sie gerade das krasse Gegenteil. Sie kann keine Narzisstin sein, weil. Aber wenn ich mir das und das angucke, dann müsste sie Narzisstin sein. Verfickte Scheiße. Ich bin durchgedreht. Und irgendwann war ich logischerweise an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das bist du. Mhm. Was ja auch legitim gewesen wäre. Ja?
Richtig.
Dann musst du halt an dir arbeiten. Ist vollkommen in Ordnung. Aber nein. Die hatte einen an der Waffel, die hat mich ja tagelang noch drangsaliert, das war ja furchtbar.
Ah ja, die kannst einen Narzisst nicht verlassen.
Geht nicht. Nee, geht nicht, geht absolut nicht. Und die hat jetzt, ist ja jetzt auch eine ganze Menge her, die hat jetzt vor kurzem erst wieder einen Post auf Facebook von mir geliked.
Ach ja.
Völlig irre. Komplett irre. Und da geht es auch nur darum zu zeigen, ey, ich bin noch da.
Na ja, genau.
Ja, und zu gucken, krieg ich einen Fuß in die Tür, will ich darauf reagieren? Mhm. Wäre sie der Meinung, sie kriegt einen Fuß in die Tür und die ganze scheiß dumm Diskutiererei mit ihr geht wieder von vorne an. Ich meine, ich muss dir sagen, ich habe überhaupt keinen Respekt mehr vor ihr gehabt. Das war so, der war weg. Und das passiert mir selten.
Hm.
Also, dass ich keinen Respekt mehr habe, da musst du erstmal ganz hart dran arbeiten. Das ist schon krass.
Also. Ja, aber das hilft auch, sich von der Person dann abzukapseln.
Ja, absolut.
Weil das war auch das, was mir dann auch, dass einfach dieser gegenseitige Respekt nicht mehr da war. Weil ich wurde ja nicht so respektiert, wie ich bin.
Mhm.
Und das hilft dann auch, sich trennen zu können.
Ja, sollte zumindest.
Ja. Also mir hat's geholfen, mitunter.
Man darf halt nicht zu der Grundüberzeugung geraten, dass man diesen Respekt nicht verdient hat.
Richtig.
Es gibt ja diesen bescheuerten Spruch, Respekt verdient man sich, den bekommt man nicht einfach. Da könnte ich kotzen im Strahl.
Das sollte normal sein.
Ja, danke. Aber Respekt musst du dir ja in der Gesellschaft verdienen. Du musst dir einen Scheißdreck. Du verdienst dir vielleicht nochmal ein höheres Ansehen in irgendeiner Weise. Aber dieses Respekt anderen Menschen gegenüber erstmal in den Konkurrenzgedanken einzubinden, halte ich für sowas von bescheuert. Jeder Mensch hat Respekt und Wertschätzung im ersten Moment verdient.
Richtig.
Punkt. Du darfst dich gerne korrigieren. Wenn das ein Pädophiler ist oder wenn das ein Vergewaltiger ist, dann ist mein Respekt weg, dann ist meine Wertschätzung weg, dann ist mir das scheißegal, was mit diesem Menschen passiert.
Richtig.
Wenn das aber nicht der Fall ist, und ich finde, das ist einfach nur ein Arschloch. Bedeutet das noch lange nicht, dass ich den Respekt diesem gegenüber verlieren darf? Das ist aber was, das haben Narzissten von vornherein nicht. Narzissten kennen Respekt nicht.
Nee, von was auch. Das habe ich auch zum Nachgang, ja, da fehlte jeden Respekt, egal in welcher Art und Weise. Weil ich bin der King und das, was ich sage, zählt.
Irre. Wenn wir jetzt ein Resümee machen müssten, Daisy, über unsere Narzisstinnen-Erfahrung und wie wir zum Geier da reingeraten sind. Wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, was würdest du anderen Frauen, aber auch Männern raten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden?
Also wenn hier jemand zuhört und sagt, ey, hier erkenne ich mich wieder. Einfach mal drüber nachdenken. Wie geht's daheim? Wie geht's daheim zu? Was muss ich mir gefallen lassen? Weil diese Frage zu stellen, was muss ich mir gefallen oder was lasse ich mir gefallen, ist ja eigentlich schon etwas, was gar nicht geht. Vor allem nicht, wenn man gegenseitigen Respekt hat. Und dann einfach mal wirklich gucken, bin ich noch alleine? Gibt es jemand anderen, mit dem ich mal drüber reden kann? Entweder beste Freundin, bester Freund oder vielleicht irgendjemand Neutrales.
Mhm.
Um einfach mal sicher zu gehen, Wie selbstreflektierend bin ich denn eigentlich? Bin ich in die, und einfach gucken, wo kriege ich Hilfe? Wo kann ich mit jemandem mal offen darüber reden? Wo kann ich das mal auseinandernehmen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das, ob ich mir das jetzt nur einbilde oder ob das Realität ist?
Mhm.
Weil das muss man ja auch erstmal verhackstückeln.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Und das geht nur über Kommunikation. Und dann sollte man sich dann schon jemanden suchen. Ich meine, es gibt ja wirklich, es ist schwierig, eine Hilfestellung anzunehmen. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich sag mal, da gibt es ja auch Telefone. Man muss halt hingreifen und muss dort anrufen. Man kann ja auch anonym bleiben. Es gibt ja genug Sorgentelefone, die auch zuhören einfach. Ja,
das stimmt.
Und die eigentlich darauf geschult sind. Vielleicht nutzt man diesen Weg erstmal, um für sich selbst klar zu werden, in was für einer Beziehung lebe ich denn? Bilde ich mir das ein? Ist es um Dr. Google mal.
Ja, wobei das manchmal ja auch ein bisschen schwierig ist. Man ist, ich finde, man ist so gelähmt, dass man gar nicht erst weiß, wo man anfangen soll. Weil du darfst ja auch den Faktor Angststörung und Depression, die du entwickeln kannst in solchen Beziehungen, gar nicht außer Acht lassen.
Was vielleicht auch hilft, ist einfach mal, man ist ja in der Regel nicht dauerhaft auf einem Fleck zusammen. Es gibt ja, ich gehe mal von aus, der Partner geht einfach mal arbeiten, geht vielleicht einem Hobby nach, weiß auch, was auch immer. Oder man geht einkaufen. Und klar gibt es auch die Situation, hatte ich auch gehabt, warst du halt mal 5 bis 10 Minuten länger weg. Wo warst du denn schon wieder? Und kriegst Vorhaltungen gemacht, ganz klar. Aber vielleicht sollte man irgendwo gucken, ob man mal für sich einfach mal irgendwo 10, 15 Minuten hat, wo man wirklich für sich alleine ist.
Ja.
Ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Vielleicht einfach mal einen Zettel und Stift einstecken, weil den kann man überall mal mit reinstecken und sich vielleicht einfach mal eine Liste machen und sich selbst Fragen stellen und diese auch beantworten.
Ja.
Wie man vielleicht jetzt hier aus unserem Gesprächen rausfiltern konnte, oh,
irgendwie erkenne ich mich da gerade wieder.
Richtig. Möchte ich diese oder einfach mal runterschreiben, irgendeine Situation, wo ich sage, oh, die war vielleicht komisch, ich kann sie nicht einsortieren.
Ja.
Fällt die da drunter, fällt sie nicht. Einfach mal aufschreiben. Und einfach mal nochmal dann die Fakten drüber nachlesen, ist das so, was ich mir wünsche?
Ja.
Das könnte ich mir jetzt halt einfach vorstellen, weil es jeder Mensch ist anders.
Das stimmt.
Und das jeder stimmt. geht anders damit um.
Das ist ja das Problem, du kannst gar nicht pauschal sagen,
null.
Macht das und das und das, das ist kompletter Quatsch. Aber was ich euch mitgeben kann auf diesem Wege, ist die bundesweite Hotline gegen Gewalt an Frauen. Das ist die 08116016. 08116016. Und es gibt auch eine Hotline für Männer, die Opfer von Gewalt in Beziehungen sind. Das ist die 01805 304 050. 01805 304 050. Und diese Hotlines helfen euch auf jeden Fall weiter. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die von mir psychologisch betreut werden mussten, aufgrund dessen, dass sie bei diesen Hotlines arbeiten. Ich weiß aber, dass das die erste Anlaufstelle ist. Und es gibt tatsächlich auch in Österreich die Frauen-Helpline. Und es gibt auch in Schweiz eine Helpline für häusliche Gewalt. Allerdings müsstet ihr da die Nummern nochmal googeln tatsächlich. Das sind aber alles Anlaufstellen, zu denen rate ich, bevor ihr euch in eurer Situation verliert, sucht euch jemand von außen, der die Metaebene einnimmt und der bereit ist, euch erstmal zuzuhören.
Richtig.
Darum geht's. Es geht erstmal darum, erstmal zuhören, die Sachlage schildern, dass da mal jemand ist, der von außen einen Blick auf eure Situation wirft, der euch weiterhelfen kann und der vor allem dabei hilft, euer Selbstwertgefühl wieder aufzupäppeln. Es gibt kein Pauschalrezept, wie man aus toxischen Beziehungen aussteigt. Gibt es nicht. Was es allerdings gibt, ist Gaslighting. Das ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Das ist das Tool von Narzisstinnen und Narzissten. Dafür gibt es dann aber eine Klugscheißer-Folge, eine Klugscheißer-Episode. Und die werde ich dann auch spicken mit ganz speziellen Ausdrücken, die man immer wieder von Narzisstinnen und von Narzissten hört. Und auch, wie es eigentlich formuliert werden sollte, sodass man einfach den Unterschied merkt zwischen, das ist Gaslighting, das ist eine Frage, die gestellt wurde, um die Schuld auf dich abzuweisen, und das ist eine Frage, die dir jemand stellt, der wirklich an dir und deiner Emotion und dir als Person interessiert ist. Aber wie gesagt, dazu Narzissmus gibt es nochmal eine Klugscheißer-Methode, da geht es aber wirklich rein um Fakten und nicht um unser Erfahrungsgewäsch.
Ja, das Fakten.
Fakten. Für heute sind wir durch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr, mich noch mit dem Thema Narzissmus zu beschäftigen, weil es so scheiße anstrengend ist. Ich hoffe, wir konnten euch noch mal ein paar Einblicke in die unterschiedlichen Narzissmusarten geben, nämlich einmal diesen glorifizierenden Narzissmus auf der anderen Seite, den vulnerablen, also den versteckten Narzissmus. Habt da ein bisschen ein Auge auf, aber liebe Freunde der Sonne, nicht jeder, der nicht so tickt, wie ihr es gerne hättet, oder nicht jeder, der eine starke Persönlichkeit hat, ist zwangsläufig ein Narzisst oder eine Narzisstin. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Wenn ihr euch jetzt aber in sehr, sehr vielen Situationen wiedererkannt habt, die Daisy und ich jetzt mit euch geteilt haben, dann solltet ihr vielleicht mal so eine Hotline anrufen oder sucht euch einen Therapeuten oder sucht euch eine Freundin, mit der ihr darüber sprecht, wo ihr wisst, ihr habt ein offenes Ohr und ihr werdet nicht sofort verurteilt oder in die falsche Richtung gedrückt.
Das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, nicht verurteilt zu werden.
Ja.
Weil das geht leider bei manchen ganz schnell.
Dass ja, du da musst irgendwelche nur Texte mehr bemühen. Mach nur eine Mutter-Kind-Kur, dann läufst du wieder runter.
Och, hör bloß auf. Also da muss man wirklich, auch wenn man sich Hilfe sucht und diesen Schritt wirklich geht und man fragt zum Beispiel seine beste Freundin oder seinen besten Freund, nur man merkt, da kommen dann auf einmal Sprüche, die dir gar nicht helfen, dann bist du dann leider doch an der falschen Adresse in dem Moment.
Dann muss man sich jemanden neuen suchen. Ist so.
Weil dann hat es derjenige nicht verstanden.
Ja, dafür gibt es die Hotlines. Richtig. Das ist so ein prekäres Thema, da können Freunde in der Regel auch gar nicht weiterhelfen. Dafür gibt es solche Hotlines, dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es einen Hausarzt, dafür gibt es einen Hautarzt von mir. Sprecht mit eurem Hautarzt drüber, ist mir scheißegal. Aber sprecht mit jemandem, der außerhalb dieser Bubble ist,
ja,
der einen medizinischen, einen psychotherapeutischen Hintergrund hat, der dann sagt so, oh, fuck die Henne. Alles klar, wenn sie da Hilfe brauchen, dann gucken wir mal, wo wir sie jetzt hinschicken können. Aber weil alleine kommt ihr sehr wahrscheinlich nicht unbedingt raus.
Aber bitte tut mir einen Gefallen, wenn dann derjenige, den ihr echt ansprecht, und er hat tatsächlich so ein Studium, und er sagt, wir müssen mal bei Ihnen in den Fehlersuchen Richtung kommt.
Lauft. Ganz weit. Bitte lauft.
Sorry.
Nee. Eine Therapeutin oder ein Therapeut, der direkt die Schuld bei euch sucht, lasst das sein. Kann sein, dass ihr dran schuld seid. Kann sein, dass ihr gar nicht mit einem Narzissten zusammen seid. Aber wenn das die Grundeinstellung ist, lauft. Das kann ich zu 100% aus fachlicher Sicht bestätigen. So, und mit diesen Worten verabschieden wir uns dann doch jetzt endlich.
Zumindest mit dem Thema
Narzissten. Aus diesem Thema. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denkt dran, bleibt offen, bleibt, was wollte ich jetzt sagen? Genau, bleibt wie ihr seid. Ich finde euch super. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich hoffe, ich kann euch dann in der nächsten Folge von My Life, My Shit Show wieder begrüßen. Macht's gut.
Tschüss.